Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wie es immer so gute Tradition ist bei der Tour, wenn etwas passiert oder wenn wir glauben, es ist darüber wert zu sprechen, dann schalten sich der Thomas, der Chris und ich. Sonst hatten wir hatten noch keinen Gast, oder? In einem Velo Race mal. Doch, den Rico hatten wir mal.
Ja.
Aber im Grunde genommen, wir in diesem Fall heute jedenfalls, wir zwei schalten uns zusammen und sprechen darüber, was in der vergangenen Zeit in der Tour de France passiert ist. Und das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass die letzten Tage einigermaßen ereignisreich waren. Ja, und deswegen machen wir das. Hallo nach München. Hallo, Thomas.
Ja, schönen guten Abend. Wir hatten ja jetzt drei Alpenetappen quasi nach dem Ruhetag und davor hatten wir das letzte Mal gesprochen.
Ja. Wie soll man sagen? Also vom Timing her passt es. Sind wir zeitlich richtig, würde ein Fußballer sagen. Passt irgendwie in dem Plan, den wir uns vorgemacht haben, passt das ganz gut rein. Ich würde diesmal gerne, aber bevor wir mit der regulären Folge anfangen, etwas machen, was wir sonst selten gemacht haben. Im Snack kommt das öfter mal vor. So ein bisschen Nachlese. Und zwar gab es nach der letzten Folge so eine kleine Diskussion via Twitter, entbrannte sie. Und zwar wurde mir einmal so ein bisschen, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber so, ich würde zwei Sachen in einen Topf werfen, die vielleicht nicht ganz so miteinander zu tun haben. Und zwar einmal das Harzen beim Handball und das Doping beim Radsport. Schön im Vorgespräch habe ich Harzen durch Wachsen aus Versehen ersetzt. Was bei uns dann große Belustigung hervorgerufen hat, als mir der Fehler klar wurde. Der Thomas dachte, es geht um die Enthaarung von Radprofis. Nein, es geht um, ja, da ist ein gradueller Unterschied. Ja, Doping ist vielleicht das schwerwiegendere Verbrechen als das Harzen. Nein, in beiden Fällen wird beschissen. Und darum ging es mir an dem Punkt, an dem ich darüber gesprochen habe. Und ich glaube, der Hörer und ich sind dann zu dem Schluss gekommen, we agree to disagree, an unterschiedlicher Meinung und sind auch auf keinen Nenner gekommen. Das ist auch noch okay, das kann ja passieren. Und das Zweite, und da glaube ich, sind wir dann schon auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner gekommen oder zumindestens hat jeder Verständnis für die Position des anderen am Ende gehabt, ging es um ein Thema, was wir letztes Mal am Sonntag sehr spät am Ende der Sendung eingestreut haben. Und da ging es um dieses Motordoping, was da vorgeworfen wurde dem Trackfahrer.
Tom Scullins.
Genau, der damaligen Träger des Bergtrikots. Und ja, also im Nachhinein hat sich das als, ich will nicht sagen Ente, aber es hat sich eine Erklärung dafür gefunden, wie es zu dieser Situation kam. Und ja, vielleicht sollten wir das demnächst einfach noch, wie soll man sagen, als noch eindeutiger als Gerücht oder Mutmaßung oder etwas, was wir selber auch nicht tiefer prüfen konnten, als wir es machen, wenn sowas während der Sendung noch schnell einem zugespielt oder zugeschickt wird. Ne? Also das war, sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder es noch eindeutiger als Gerücht, Aluhut oder sonst was kennzeichnen. Ja, kann man machen. Vielleicht werden wir da in Zukunft vorsichtiger sein, einfach dann. Aber ich finde gut, dass wir kritische Hörer haben und die uns dann so da an dieser Stelle mal eine Rückmeldung zu geben und auch gerne diese kritische Rückmeldung geben. Es wurde dann noch die Area 51 in den Raum geworfen. War ich mal in der Nähe? Also ich weiß nicht, ob da nicht was ist in Roosevelt. Roosevelt ist es, glaube ich, ne? Nee, Roosevelt? Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob da nicht ein Raumschiff stand. Das war schon sehr lange sehr hell da. Das hat mich schon gewundert. Aber das nur kurz zum letzten Mal. Ja, und dann kommen wir zum Radsport, weil deswegen sind wir ja hier. Wir haben die so einfach mal global gesagt, die letzten drei Tage gefallen. Also jetzt ohne irgendwie mal ins Detail zu gehen, aber war das so ein bisschen, wenn wir mal vielleicht die letzten 10 Minuten des heutigen Tages für dich zumindest außen vor lassen, war das Radsport, wie du ihn sehen möchtest?
Ja, in gewisser Weise schon. Also nimmt man jetzt mal vielleicht die erste dieser drei Alpen-Etappen außen vor, also die nach Le Grand Bornand. Mhm. Da war ja nicht, sage ich jetzt mal, so viel Action im Klassement geboten worden. Aber gut, diese erste kürzere Alpen-Etappe nach La Rosière jetzt gestern und auch die heutige Etappe mit diesen drei Bergen, die haben einiges geboten für die Radsportfans. Mhm.
Machen wir es mal der Reihe nach, so wie wir es bisher gewohnt waren. Erste Etappe, die wir heute besprechen werden, 10. Etappe von Annecy nach La Grand-Bornard, also zum großen Bernardiner. War jetzt nicht unbedingt so, also war mir so ein, ich habe das hinterher jemandem erklärt oder gesagt, wie war die Etappe, habe ich gesagt, es war so ein bisschen so ein Antasten, so ein Fuß, so einen großen Zeh ins Wasser halten, aber es war noch nicht das, was man sich von so Alpenetappen vorstellt oder was es sein könnte.
Nee, also es war im Prinzip die Show des Julien Alaphilippe, um es mal so zu sagen, der da ausgerissen war und ja, sich in bester Manier den Etappensieg dort gesichert hat. Und ja, bei den Klassements-Favoriten ist halt relativ wenig passiert. Nehmen wir mal dieses Antesten von Daniel Martin da kurz vor der Kuppe des Col de la Colombier außen vor. Mhm. Ja, da war es auch relativ schwierig, dann überhaupt noch einen höheren Rhythmus anzuschlagen als den der Sky-Mannschaft.
Ja. Also Van Avermaet hatte auch sein gelbes Trikot an dem Tag, was ich auch so ein gutes Indiz dafür fand, dass an dem Tag nicht so viel geschehen ist. Ich meine, bei irgendjemandem irgendwo im Fernsehen habe ich vorher gehört, ich glaube bei ARD One, da wurde jemand gefragt, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Van Avermaet heute noch das gelbe Trikot trägt? Und dann wurde, glaube ich, gesagt 30%. Und ja, die 30% hat dann auf die Straße gebracht. Ne? Also Hut ab. Also hätte man vorher nicht viel drauf gesetzt, aber es wurde nicht so am Horn gezogen, dass er nicht mit aller Kraft sich dagegen wehren konnte, es herzugeben. Und das ist ihm dann ja auch ganz gut gelungen.
Na, er hat ja gesagt hinterher dann, es war eine spontane Entscheidung, da noch diese Ausreißergruppe hinterherzufahren und da reinzuspringen. Mhm. Aber ich meine, mich zu erinnern, bei der Tour 2015 auf der Etappe nach Po hat er dieselbe Nummer schon mal abgezogen. Da ist er nämlich auch in der Ausreißergruppe gefahren, im gelben Trikot, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt war es, glaube ich, sogar das erste Mal in der Geschichte, dass das gelbe Trikot die rote Rückennummer bekommen hat.
Boah, mal ehrlich gesagt, wo kriegt man solche Informationen her? Wer sitzt da?
Ja, die liest man so halt über den Tag, weil diese rote Rückennummer, die gibt es ja noch nicht so lange. Ich glaube, seit 2001 oder 2003.
Ich kenne übrigens jemanden sehr, sehr gut, der auch eine spezielle Rückennummer mal längere Zeit getragen hat. Die gab es aber, vielleicht machen wir das als kleines Quiz und Leute, die ihn kennen, dürfen nicht mitmachen. Wir machen mal ein Quiz. Und gibt ein Geschenk. Ich werde im Zuge meines Umzugs bestimmt noch irgendwas finden, was Firmen uns mal zugeschickt haben zu verlosen, was ich noch nicht verschickt habe. Das wird es dann von mir geben. Und zwar gibt es ein deutscher Profi, der mal eine Rückennummer getragen hat. Die gab es aber nur einmalig. Und wer das als Kommentar unter die Folge schreibt, kriegt von mir ein Geschenk geschickt. So. Hast du eine Ahnung? Und wenn, dann sag sie jetzt nicht.
Nee.
Gut, und wenn Thomas schon keine Ahnung hat, dann ist es echt schwer. Vielleicht verrate ich es dir hinterher, dann darfst du aber nicht mehr dran teilnehmen. Also ich weiß nicht, wie neugierig du jetzt bist. Und das muss bis zum Ende, also Stichtag für den Kommentar ist das Ende der Tour de France. Also hier, wenn Schluss, erster Fahrer durch, ne, Champs-Élysées drüber gefahren, bis dahin, dann ist Einsendeschluss, wie man das so schön sagt. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also Van Avermaet als erster gelber Trikotträger, auch das kämpferischste. Hat mich ein bisschen gefreut für ihn. Alaphilippe hat eine gute Show hingelegt, hat sich da dann auch, warte mal, jetzt habe ich mich hier verklickt, natürlich das Bergtrikot, glaube ich, geholt, ne? Also das hat er sich da an dem Tag untergejubelt. Ja, was gibt es ansonsten zu der Etappe noch groß zu sagen?
Ja, man hat da schon so ein bisschen gesehen, die Leute, die in den folgenden Tagen dann Probleme bekommen werden, beispielsweise Zakarin, Maika oder auch Pozzo Vivo, Uran, das waren alles schon so Kandidaten, die an dem Tag da etwas federn lassen mussten.
Ja, aber ansonsten, ich sag mal, nichts Bewegendes an der Etappe, über die man dann auch, wie ich finde, nicht mehr Worte verlieren lassen als muss als nötig. Gesamtklassement hatte sich dann an dem Tag, warte mal, wo haben wir es hier offen, hatte sich dann auch nicht sonderlich viel getan, weil Werder hat sich zwei Plätze von Rang 5 auf 3 hochgearbeitet. Vogelsang hat sich um 3 Plätze nach vorne gearbeitet. Bob Jungels ist runter. Froome, Yates, da hat sich alles nicht so viel getan. Rafael Majka hat verloren, ist aus den Top 10 raus. Bauke Mollema auch ein bisschen verloren. Aber das sind so die entscheidenden Namen, die man da erwähnen muss. Also Van Avermaet vor Gerard Thomas, Alejandro Valverde und dann auf den weiteren Plätzen die eben genannten. Kommen wir dann zur, wie ich finde, deutlich interessanteren Etappe, die sich daran anschloss, also gestern, um genau zu sein, die 11. Etappe und wie du eben sagtest, eine relativ kurze Etappe mit knapp 108 Kilometern, 3 Berge, Bergankunft von Albertville nach
La Rosière.
Merci.
Ja, zweimal All-Kategorie, einmal zweite Kategorie, einmal erste Kategorie. Ja, und es gab halt auch noch einen Sprint, den sich fast schon obligatorisch Peter Sagan da mit der Ausreißergruppe mehr oder weniger vorgeknöpft hatte. Und ja, es war dann ganz spannend zu sehen, im Col du Pré drin, dem zweiten All-Kategorie-Berg, Peter Sagan wird von hinten überholt von Alejandro Valverde.
Ja. Insgesamt, also Alejandro Valverde, ich muss sagen, ich habe die Etappe in der Aufzeichnung gesehen. Ich habe noch dir und dem Chris Bescheid gegeben in unserer Gruppe. Nicht spoilern, nicht sagen. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, ab wann fange ich wohl an? Also ich habe es aufgezeichnet, wollte es am Abend gucken, habe mir die ganze Zeit überlegt, ab wann gucke ich denn? Also ne, also die ganze Etappe reicht ja der Abend nicht mehr für, dann schläft man ein. Und dann habe ich so einen Ticker mir eingelesen und in dem Moment, wo ich las, Valverde attackiert, habe ich aufgehört zu lesen und dachte mir, okay, diesen Punkt musst du innerhalb der Etappe finden, weil das ist der Punkt, ab dem es losgeht. Und ich glaube, da lag ich nicht ganz falsch in meiner Einschätzung und für den Zeitpunkt, den ich gefunden habe, um mir das dann anzuschauen. Vorher hatte sich schon eine Gruppe gebildet, glaube ich, wo auch
unter anderem mit Warren Barguil, ja, und Marc Soler beispielsweise vom Team Movistar, der war da auch dabei, der dann später noch sehr in einer sehr wichtigen Rolle fungieren sollte für Valverde als Relaisstation.
Ja, und Marc Soler, das möchte ich jetzt vielleicht schon vorweggreifen, hat mich an dem Tag, war für mich fast der beeindruckendste Fahrer. Also sowohl gestern als auch heute in Teilen. Fand ich, was er da geleistet hat, wirklich, wirklich Chapeau, Hut ab und alles, was dazu gehört, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also er und, wie heißt er nochmal, ich vergesse immer den Namen hier, von dem jungen Skyfahrer, der im weißen Trikot irgendwann hoffentlich fahren wird.
Egan Bernal.
Genau, Bernal. Also die zwei haben mich in den, insbesondere heute, Bernal und gestern Soler, sehr, sehr beeindruckt. Genau, weil Valverde attackierte, und fuhr dann auch erstmal weg, fuhr auf die Gruppe davor auf. Und jedermann dachte, also es wurde ja von den Kommentatoren gemutmaßt, wird er jetzt gehen oder wird er sozusagen, wird dieses Prinzip der Relaisstation, was ja in den letzten 10-12 Jahren so prominent wurde, wird es eine doppelte Relaisstation, also Soler zieht Valverde noch ein Stück, bevor Valverde dann Relaisstation für Quintana wird. Das war ja auch so ein Gedanke, den man hätte haben können.
Ja, aber daraus ist aus beiden ja eigentlich nichts geworden.
Nada,
weil
niente.
Soler zum einen konnte noch da Valverde ziehen, aber ja, diese Aktion ist dann so ein bisschen verpufft. Zum einen hat sich dann hinten mit der Bahrain-Mannschaft ein Team gefunden, das ja, die Sky-Mannschaft in der Nachführarbeit unterstützt hat. Und zum anderen kam dann, ja, mit viel Geschwindigkeit Tom Dumoulin in der Abfahrt von hinten ran. Und ja, da konnte Valverde gar nie das Tempo mehr mitgehen von Dumoulin im Schlussanstieg und wurde dann von der hinteren Gruppe wieder gestellt.
Der Chris muss heute arbeiten, deswegen ist er nicht dabei. Das wäre auch der Punkt, wo man ihn jetzt mal kurz mehrere Eisbeutel in den Nacken und auf den Puls legen müsste. Er hat sich ein bisschen sehr echauffiert, sagen wir es mal so, ob der Nachführarbeit von Bahrain. Eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht, außer dass sie es einfach versucht haben und gedacht haben, wir attackieren, aber dann relativ schnell gemerkt haben, das funktioniert nicht, wir kommen hier nicht weg. Aber dann frage ich mich, warum sind sie so lange in der Führung geblieben? Hast du irgendeine Form von Erklärung dafür, was da gelaufen ist?
Jein. Also die offizielle Erklärung ist gewesen, man wollte mal schauen, um zu gucken, ob einer der anderen Favoriten eventuell Probleme bekommt, wenn man das Tempo forciert. Mhm. Ja, und andere Erklärung wäre halt gewesen, dass, weil Werder auch ein potenzieller Rivale fürs Podium ist, dass man den nicht einfach so ziehen lässt.
Das wäre für mich zumindest noch irgendwie intellektuell nachvollziehbare. Andererseits auch eine Bankrotterklärung, dass man jetzt nur noch auf Podiumsplätze fährt. Also, dass man sozusagen den Sieg schon komplett als nicht erreichenswert oder ne, betrachtet. Also das finde ich ja fast, ich weiß gar nicht, was ich dann schlimmer finde. Ich saß da, habe das nicht verstanden und ich glaube, das ging vielen so.
Ja, aber da gab es dann heute auch eine Aktion der AG-Désert-Mannschaft und des Movistar-Teams, die dann auch der Sky-Mannschaft da unter die Arme gegriffen haben im Col de la Croix Fair und da Jagd auf Steven Großwald gemacht haben. Es war ja eigentlich dasselbe Muster, die Aktion, ohne jegliche Not da ja, der Sky-Mannschaft zu helfen.
Ja, genau. Also greifen wir jetzt vorweg, aber frage ich mich auch, ne? Entweder ein Schelm, wer Böses denkt und Team Sky hat einfach mal aus 8 Fahrern 16, 24, beziehungsweise schiebt ein paar Koffer abends in den Hotelfluren durch die Gegend. Ne? Oder die sind wirklich mittlerweile so weit, dass sie, also das heute habe ich noch mindestens genauso wenig verstanden. Was ich gedacht habe, warum greift Nibali also nicht einfach mal an, ne? Oder macht richtig Druck? Weil dieses so, dass man den Team Sky Express da nicht durch langsames Forcieren und langsames Schnellerwerden kaputt fahren kann, das müsste jetzt über die Jahre ja klar geworden sein. Also, dass das nicht der Weg sein kann.
Eines der Grundgesetze des Radsports ist ja, du musst einen Leader erst isolieren, um ihn anzugreifen. Und dagegen 6, 7 Sky-Fahrer anzugreifen, hat meiner Meinung nach wenig Sinn gehabt. Und man muss sie halt irgendwie zum Reagieren zwingen. Das war Grund auf erstmal die richtige Idee, die hinter dieser Movistar-Aktion steckte, mit Valverde anzugreifen.
Absolut.
Aber dann hätte halt auch die zweite Welle von Quintana oder von Landa kommen müssen. Weil man hat ja gesehen, und das wusste man wahrscheinlich auch bei Movistar, dass Valverde nicht in der Verfassung ist, um letzten Endes ums Podium oder gar um den Sieg zu kämpfen.
Das war der nächste Schritt. Also um dann die Geschichte ein bisschen von hinten aufzurollen. Also Valverde hat im Prinzip nur am Rad von Soler gehangen, hat nicht mitgeführt und ist halt irgendwann, hat irgendwann...
Konnte halt einfach das Tempo von Tom Dumoulin nicht mehr mitfahren und deswegen hat er dem auch die Führung wahrscheinlich verweigert.
Ja, ja. Aber er hat ja auch so an Solers, ne, da hat er sich auch, klar, er war jetzt nicht sein Job, also es war für ihn vorgesehen, dass er nach vorne gebracht wird, ne. Aber, also ich fand, also warum hat man das mit Valverde überhaupt an dem Tag gemacht, frage ich mich. Und warum hat man nicht einen Quintana dann genommen vielleicht, der noch weiter zurückliegt? Der vielleicht dann dadurch ein bisschen weniger Druck auf Sky ausgeübt hätte, aber der vielleicht eher die Beine gehabt hätte. Weil die können, also wenn die alle so außer Form sind und auch da wieder vorweggegriffen, Quintana hat ja heute auch irgendwie nicht gezeigt, dass er besonders stark unterwegs ist. Also die gehen mit 3 Kapitänen rein, okay, Landa jetzt ein bisschen verletzungsfähig, aber keiner von denen scheint so richtig in Form zu sein.
Ich glaube schon, also dass Landa die Form hat, um da vorne bei diesen, ja, sagen wir mal, 4, 5 Leuten mitzufahren. Quintana hat sie definitiv nicht, was man heute gesehen hat, aber Landa natürlich extrem handicapiert ist durch diesen Sturz, den er hatte.
Hm. Ja, ja, genau. Ja, also dann, aber wo wir vorhin noch gedacht haben, okay, die drei als 3 Speerspitzen, Messerspitzen, die dann in den Skywands gebohrt werden können, das ist nun definitiv nicht der Fall. Okay, erzählen wir mal weiter Geschichte. Also Dumoulin ist irgendwann...
Der hatte in der Abfahrt vom Col de la Croix Fer, vom Col de Bré war es, glaube ich, fast eine Minute rausgefahren auf die anderen Favoriten und ganz, ganz starke Vorstellung. Und er hat quasi ein Einzelzeitfahren dann auch noch den Schlussanstieg hinauf hingelegt und ja, wäre dafür fast belohnt worden.
Ja, aber irgendwie hat es dann Sky dann doch nochmal gepackt, ranzufahren. Warte mal, ich bin hier, glaube ich, gerade in der falschen Etappe. Sky hat es dann doch nochmal geschafft, ranzufahren und irgendwie, ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, das ist, glaube ich, nicht die richtige Formulierung, ne? Aber ich dachte mir, Gerard Thomas, ich meine, mehr Freunde haben sie sich damit auch nicht gemacht, dass Gerard Thomas ist dann herangefahren zuerst, wie war es nochmal?
Thomas hat attackiert, genau. Ist dann an Dumoulin rangefahren und dann.
Wo man gedacht hat, eigentlich auch, also ich dachte auch zwischendurch schon mal, Dumoulin wär durch gewesen. Ja, also das, ich hatte die Abstände nicht so im Auge. Und ich dachte, Dumoulin ist schon durch. Gerard Thomas hat dann attackiert und hat Dumoulin noch eingeholt. Hinten wiederum hat Daniel Martin attackiert und ist Froome rangesprungen. Das heißt, die sind dann auch erstmal weggefahren, sind im Zweier, im Gespann losgefahren. Dann ist Caruso nochmal dran. Also es war so ein relativ wildes Attackieren und Wegfahren und drankommen und wieder wegfallen und so weiter.
Ja, und Chris Froome kann da wirklich einen Präsentkorb an Daniel Martin schicken, weil der hat ihn da wirklich wunderbar in bester Helfermanier im Finale wieder nach vorne pilotiert. Aber als dann Froome nie ganz rangekommen ist an diese Gruppe um Thomas, hat der selbst nochmal so, glaube ich, einen Kilometer vom Ziel, ja, ein Tempo-Forcing hingelegt und sogar noch den führenden Mikkel Niewe 300 Meter vom Ziel eingeholt.
Ja. Ah ja, Mikkel Niewe war vorne, genau das meinte ich, ja. Stimmt, der war ja auch noch dabei.
Da kann man sich jetzt natürlich fragen, ja, auf der einen Seite kann ich es schon verstehen, dass man da dem Niewe nicht den Etappensieg überlassen hat, weil es halt dann doch noch, dass er noch 20 Sekunden rausgeholt hat, ja, das wäre dann zu viel Zeit, die man da hätte liegen lassen als Geraint Thomas, also no gifts, aber auf der anderen Seite wäre es dann wieder so, ja, so eine schöne Geste eigentlich gewesen, mit der man ein bisschen die angeschlagene Reputation wieder hätte herstellen können.
Genau das. Aber andererseits weiß ich nicht, ob Team Sky mittlerweile so dermaßen unten durch ist bei allen, dass sie gesagt haben, ach, jetzt machen sie auch noch Geschenke. Weißt du, das kann ich mir auch schon vorstellen, dass ihnen das sozusagen auch noch negativ ausgelegt worden wäre. Jetzt spielen sie noch den Gönner, weißt du, so in der Art. Aber ja, genau, also genau, Mikkel Niewe war es gewesen, wo ich dachte, der wäre eigentlich schon durch gewesen, der dann aber noch überholt wurde von diversen Fahrern. Daniel Martin, er hat ja hinterher im Interview gesagt, war ja eigentlich schon in diesem Anstieg abgeschlagen gewesen, ist dann wieder rangefahren an die Gruppe und hat dann direkt durchattackiert sozusagen. Und er dachte sich, naja, versuchen wir es mal, aber er wäre, also es war auch nicht sein Ziel, Froome nach vorne zu bringen, sondern er wollte schon attackieren und wegfahren. Aber Froome wäre einfach zu schnell gewesen. Also, und dann, ne, also klar, im Endergebnis ist es genau das, was du beschrieben hast. Also er hat den besten Helfer gemacht, den sich Froome zu dem Zeitpunkt wünschen konnte. Aber vor seiner grundsätzlichen Aktion, also da nochmal durchzufahren, also die Idee, die dahinter steckt, fand ich jetzt, also finde ich, kann man ihm jetzt nicht negativ auslegen.
Nee, definitiv nicht. Also zumal er, also Daniel Martin sonst auch Zeit auf Geraint Thomas verloren hätte, einem potenziellen weiteren Rivalen.
Ja, also Fazit für Geraint Thomas hat dann, haben wir es überhaupt schon erwähnt? Ja, haben wir erwähnt, hat die Etappe dann gewonnen natürlich. Hat sich so.
Ja, was ich mich dann dahinter so ein bisschen gefragt habe, also in diesem Sprint um Platz 2, hat Froome wirklich nicht gesehen, dass Dumoulin da noch kam, oder hat er dem das überlassen?
Ich glaube nicht, dass Chris Froome etwas überlässt.
Ja, aber es war schon, also normalerweise hätte man das ja sehen müssen, dass der Dumoulin da quasi vom Hinterrad noch vorbeifährt, weil der ist ihm wirklich auf den, also es sah für mich so aus, als hätte Froome da schon die letzten 20, 30 Meter keine Pedalumdrehung mehr gemacht gefühlt. Und das waren ja auch noch Bonussekunden, die da flöten gegangen sind.
Ja, total. Ich glaube eher, das war so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Geschenke machen wollte. Nachlässigkeit. Vielleicht war der einfach auch drüber.
Ja, oder vielleicht einfach sauer, dass
du meinst,
über diese teaminternen Querelen.
Lass uns das mal fürs Ende der sozusagen unserer Veranstaltung hier aufbewahren. Die große Frage, die sich ja, glaube ich, da immer mehr auftut. Querelen, ja, nein, vielleicht. Jetzt bei dieser Etappe mal dann zusammenzufassen. Gerard Thomas vor Chris Froome, Gesamtklassement, das erwähne ich gerade. Gerard Thomas vor Chris Froome, Dumoulin, Vincenzo Nibali, Primož Roglič, 5 Plätze nach vorne gerückt vom Team Lotto. Steven Kruiswijk, auch ordentlich nach vorne von Team Lotto. Landa, Bardet, Quintana, Daniel Martin, die haben sich natürlich auch verbessert. Valverde hat ordentlich verloren an Plätzen. Vogelsang, Sakharin, so geht es dann irgendwie weiter. Und was man bei der Etappe natürlich auch noch erwähnen muss, dass sie so hart gefahren wurde, dass hinten raus Herr Kittel, Herr Cavendish und Herr Renshaw sich verabschieden durften von der Tour, weil die aus dem Zeitlimit rausgefahren sind.
Rick Zabel, der eigentlich auch aus dem Zeitlimit gefallen war, wurde dann wieder reingenommen. Es waren, glaube ich, nur 5 oder 10 Sekunden, die er hinten dran war. Und dann hat man da aber Gnade walten lassen, weil er scheinbar bei einem Defekt irgendwie ohne fremde Hilfe wieder irgendwo angefahren ist. Also, ja.
Hallo?
Ja.
Ach so, Entschuldigung, das klang gerade, als wäre es weg gewesen. Fand ich eine komische, also einerseits freut es einen natürlich, ne, weil der Knabe ist jetzt noch nicht so alt und
Ja, aber gut, letzten Endes war es ja nur eine Gnadenfrist.
Ja, eben, ne, also diese alte Regel, ne, wenn es eine Regel gibt, dann sollte man sie auch so auslegen. Andererseits,
Ja, wir hatten ja auch schon mal die Situation bei der Spanien-Rundfahrt, dass da auf einer Etappe, ich glaube, 5 oder 6 Sky-Fahrer aus dem Zeitlimit gefallen sind und die alle wieder reingeholt wurden.
Ja, also diese Zeitlimit-Geschichte ist ja eh etwas, wo man sagen muss, da wird gerne mal noch ein Auge zugedrückt in Bezug auf diese Ergebnisse. Ja, also, Herr Kittel war raus. Ich muss sagen, vielleicht kurz zu ihm. Also, er hat für mich nie wirklich so bei dieser Tour den Eindruck gemacht, als entweder hätte er Bock oder, also entweder wolle er nicht oder könne er nicht. Irgendwie, da im Team Katusha scheint es ja ordentlich zu knistern und zu knarzen an allen Ecken. Und deswegen war es jetzt auch keine Riesenüberraschung für mich.
Nee, also, naja, gut, dass er jetzt rausgeht, aber ist es nicht das einzige Sprinter-Schicksal, das sozusagen, ja, durch das Zeitlimit besiegelt wurde.
Ja. Gibt's, was gibt's sonst noch zu sagen? Zuerst aber eigentlich nichts, ne? Also, insgesamt fand ich es eine sehr schöne, unterhaltsame Etappe, die vom Radsport alles dabei hatte, was man.
Ja, also, das Fazit der Etappe ist eigentlich für mich so gewesen: Die Sky-Mannschaft hat die anderen nach allen Regeln der Kunst vorgeführt.
Und mir tat es leid, insbesondere für die Movies, weil als diese Soler-Valverde-Attacke gefahren wurde da, zu dem Zeitpunkt, und ich da noch optimistisch war, dass Valverde vielleicht die Beine hat, die man nicht unbedingt erwarten konnte, dachte ich mir, boah, wenn die jetzt irgendwie, egal ob die jetzt mit Valverde nach vorne angreifen oder eher nur nochmal die zweite Relais-Station für irgendwen ist, das ist genau das, was ich mir, ne, also dass die mal eine taktische Meisterleistung vollbringen bei den Movies, da haben wir lange drauf gewartet. Und jetzt kommt das, also mich hat das ernsthaft sehr gefreut, dass es da anscheinend dazu kommen kann oder kommen wird, dass Team Sky Paroli geboten wird, weil nichts wollen wir weniger haben als eine langweilige Tour. Und umso trauriger war ich dann schon ein bisschen, dass das hinterher dann doch im Prinzip fast wie zu erwarten war, ausgegangen ist. Nun ja. Aber nichts trübt die Freude, wenn Alpe d'Huez auf dem, auf dem Tableau steht. Und deswegen konnte ich heute meine Tochter davon überzeugen, doch weite Teile der Etappe mit mir anzuschauen. Obwohl ich mir zwischendurch auch anhören müsste, Tour de France ist langweilig. Wenig Verständnis für. Also wenn jemand ein gebrauchtes, kleines, blondes Mädchen haben möchte, abzugeben. Sonst muss ich es irgendwie ins Heim stecken oder sowas. Du hast auch den ganzen Tag vor der Glotze gegangen?
Ja, definitiv. Also die Etappe konnte man sich ja heute nicht entgehen lassen mit Madeleine, mit Croix Fair und dann Alpe d'Huez. Also dreimal All-Kategorie, noch ein Zweit-Kategorie-Berg, der auch sehr schön anzusehen war mit diesen Lacets de Montvenir. Also ja, das kleine Alpe d'Huez sozusagen, diese Serpentine-Strecke.
Eine Sache noch, muss ich nochmal zurückspringen. Es war doch bei der Etappe von Dienstag dieses Naturstraßenstück angekündigt gewesen. Was dann
genau.
Das war ja dann auf der Abfahrt, oder habe ich das irgendwie?
Nee, das war oben auf dem Plateau sozusagen.
Ah, okay, aber es waren noch weite Teile der Abfahrt unasphaltiert, ne?
Nein, also die Abfahrt war eigentlich.
Ja, okay, es war aber nach dem Berg. Ja, okay, ich dachte.
Also das letzte Stückchen oben, was eigentlich fast flach war, also so ein Plateau sozusagen. Der Berg hieß ja auch Plateau de Gilliers, also sagt der Name ja schon. Das Einzige, was da halt passiert ist, ist, dass Froome einen Plattfuß hatte.
Ja, okay, das soll ja, dann kann man ihm wenigstens nicht noch zum Vorwurf machen, dass er irgendwie da an dem Material auch gedreht hätte. Heute Alpe d'Huez. Also ich glaube, jeder, der die Etappe, der unseren Podcast hört, wird wenig Also wir werden wenig Gefahr laufen, Ergebnisse zu spoilern, die ihr nicht alle schon kennt. Insofern sollten wir uns vielleicht bei der Zusammenfassung einigermaßen zurückhalten oder können wir es kurz halten. Irgendwann war es dazu gekommen, dass ein Kruiswijk alleine vorne weggefahren ist. Hinten war es eigentlich so, dass für meinen Geschmack relativ schnell das ganze Feld wieder zusammengelaufen war und es dann schon ein Ausscheidungsfahren gab. Was mit, ich glaube, 7 Team Sky-Fahrern vorne war, dann kamen die Movies mal dazu, dann kam mal, wer war da noch, sagtest du eben, AG Dessert kam dazu. Ja, und dann irgendwann ging es halt nach Alpe d'Huez rein. Ist das so im Groben dem, was du auch gesehen hast? Entspricht das dem?
Ja, im Prinzip, also hat die Movistar-Mannschaft diese ganze Aktion im Col de la Madeleine schon sehr früh ausgelöst mit der Attacke von André Amador und Alejandro Valverde, die da beide in dieser, ja, was waren es, 30 Mann oder mehr sogar Spitzengruppe waren. Und ja, mit dabei waren dann auch Steven Kruiswijk und Ilno Zakarin, unter anderem noch zwei weitere Klassements-Favoriten. Ja, und Kruiswijk, der fuhr dann immer virtuell im gelben Trikot und ist dann sogar den Col de la Croix de Fer schneller hochgefahren als die Favoritengruppe, was ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis wurde. Wahrscheinlich war dann, ja, waren diese kleinen Gegenwellen in der Abfahrt und dann auch dieses, ja, ziemlich lange Flachstück, dann noch die Anfahrt nach Bourg-d'Oisans zum Fuße von Alpe d'Huez, wo er viel Kraft gelassen hat, was ihn dann letzten Endes, ja, er ist, glaube ich, sogar mit fast 4 Minuten noch reingefahren, hat es aber komplett halt verloren im Anstieg nach Alpe d'Huez.
Ja, und auch aber, er ist relativ spät dann auch verloren, ne? Also er ist ja schon noch, ich behaupte jetzt mal ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr, ist er von vorne weggefahren, ne? Und dann hinten raus, fand ich, dann ging es auf einmal, gab es ja richtig, richtig drauf. Ich glaube, dann ist auch die Moral gebrochen, ne? Bei ihm wahrscheinlich.
Ja, aber da kannst du halt auch den Unterschied sehen. Ein Chris Froome, der zieht so ein 80 Kilometer Solo durch und Kruiswijk, ja, der bricht dann am letzten Anstieg ein.
Ja. Ich weiß nicht, wie es Chris Froome gegangen wäre, wenn sie ihn nochmal irgendwie zum 5 Kilometer vom Ziel eingefangen hätten. Ne? Vielleicht wäre das, ist in dem Moment auch noch nicht mal das Körperliche, sondern das Psychische das Problem. Hinten raus war es dann so, dass sich aus dieser hinteren Gruppe gab es immer mal wieder Attacken. Also ist in Alpe d'Huez fing es sozusagen dann nach einem gewissen Stück an. Jeder durfte mal, jeder wollte mal, jeder konnte mal. Also Nibali ist mal weggefahren, ein Quintana.
Quintana hat es probiert.
Quintana hat es probiert, Bardet hat es probiert, aber gelungen ist es irgendwie keinem so richtig.
Ja, aber wie gesagt, wenn wir nochmal kurz ein bisschen zurückspringen können, also diese Aktion im Col de la Croix de Fer drin von der AG Dessert zusammen mit der Movistar-Mannschaft, also bleibt mir auch ein Rätsel, weil AG Dessert, die hatten Pierre-Roger Latour gut 2 Minuten vor der Favoritengruppe, ja, und haben dann plötzlich wie wild angefangen, mit Matthias Frank da Tempo zu fahren.
Darf ich noch eins erwähnen? Man muss ja auch vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn der Abstand noch relativ groß ist. Latour, der ja davor fuhr, Träger des weißen Trikots. Und im Prinzip haben sie auch dem potenziellen Aspiranten auf dieses Trikots, auch wenn er 4 Minuten 40 noch hinten ist, Bernal, damit geholfen, seinen Konkurrenten, auch wenn das nur wahrscheinlich für Bernal eine wirklich extrem untergeordnete Rolle spielt, wieder an ihn ranzufahren.
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben ja sozusagen Jagd auf ihren eigenen Fahrer gemacht. Ja. Und Movistar hat das Gleiche gemacht, die haben Jagd auf Valverde gemacht. Und das Ganze, also du kannst nicht mit deinen Leuten vorne fahren und hinten fahren, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und das Ganze hätte ja nur Sinn gemacht, wenn Landa, Quintana oder aber Bardet attackiert hätten und zu ihren Leuten vorne aufgeschlossen wären. Aber das war ja nicht der Fall. Und ja gut, Chris Froome und Geraint Thomas, die werden da gesessen haben und sich ins Fäustchen gelacht haben.
Ja klar, verständlicherweise. Ne? Also warum sollen die Arbeit ausrichten, wenn sie andere arbeiten lassen können? Blöd gesagt.
Zumal, wenn die sich mit den eigenen Waffen schlagen.
Ja. Sind die einfach taktisch so viel schlechter? Also ich meine, klingt jetzt blöd, ne? Aber wenn ich das verstehe, nachdem du es mir erklärt hast, oder wenn ich da schon sitze und mich frage, was machen die da? Ja? Und du mit deinem noch größeren Verständnis der ganzen Situation da sitzt und dir fragst, was machen die da, und dir dabei die Haare raufst und der Chris vor seiner Glotze sitzt und sich fragt, was machen die da, und einen Puls von 180 hat, dann muss doch irgendeiner von den sportlichen Leitern in den Autos da auch irgendwie einen Plan gehabt haben oder einen Plan haben, den man dann möglicherweise mal umwerfen kann oder muss.
Ja, ich kann mir schon, was ich mir vorstellen kann, natürlich, dass man gesagt hat oder Quintana gesagt hat, irgendwie, oder die sportliche Leitung, Quintana attackiert, fährt zu Valverde vor, und dann aber, als sie die Aktion gestartet haben mit Arge Desert zusammen, Quintana gesagt hat, pass mal auf, ich fühle mich nicht so gut, ja, wir brechen es irgendwie ab. Aber da hatten sie es natürlich schon ausgelöst und ja, das Kind war schon in den Brunnen gefallen.
Ja, aber dann, aber die also so viel muss ich, also so viel erwarte ich eigentlich von einem Profi, dass der schon früh genug erkennt, also seinen Körper gut genug kennt, als dass er sagen kann, so eine Aktion macht heute Sinn oder nicht, glaube ich. Also sollten, erwarte ich eigentlich, ne? Und die sind ja nicht nur 100 Meter da irgendwie mit 3-4 Mann vorne gefahren, sondern haben ja quasi schon fast Anlauf genommen. Also ganz kuriose Situation. Und wie du sagst, ne? Also ich glaube noch nicht mal, dass etwas weiter gesehen oder weiter gefasst, dass Sky vielleicht so unfassbar viel besser ist, sondern dass die anderen auch einfach, ja, überleg doch mal, nee, machen wir am Ende den Gedanken, am Ende. Ja, es ging dann weiter, also Team Sky setzte sich schön hinten drauf, konnte gemütlich mitschaukeln, hat dann irgendwann auch in der Anfahrt nach Alpe d'Huez, das Tempo noch ein bisschen forciert. Ein Bernal ging dann irgendwann, also wie man es eigentlich früher auch im besten US Postal Zeiten kannte, die Einzelfahrer sind dann irgendwann abgestiegen und es waren dann nur noch Gerard Thomas und Froome mit vorne irgendwann.
Genau.
Attacken kamen von Quintana, verpufft, Nibali verpufft.
Dann ging Bardet irgendwann, Bardet, der lange Zeit vor der Gruppe hin und her fuhr, und dann ist halt Bernal ausgeschert. Dann war es an Geraint Thomas, der dann die Lücke zu Bardet wieder zugefahren hat. Mhm. Und irgendwann, ja, hat es dann Chris Froome probiert, der mit seinem ersten Versuch auch keinen Erfolg hatte.
Ja.
Und ja, dann ging es halt so ein bisschen hin und her. Und irgendwann ging dann die nächste Attacke von Froome. Ja, und dann passierte halt dieser Unfall mit dem Motorrad.
Genau. Also, das war, glaube ich, ganz kurz bevor der abgesperrte Bereich kam. Also die Zuschauer fand ich auch heute ein bisschen, also es wird nicht besser, habe ich so den Eindruck mit den Zuschauermengen. Also ich bin mittlerweile,
du siehst ja, kein Absperrgitter kann helfen, um Idioten zurückzuhalten.
Ja, wobei ich fand zwischendurch, es gab ja relativ, also ich weiß nicht, ab Kilometer 5 vom Ziel oder 3 oder so gab es Absperrgitter. Ab dann wurde es besser und ganz am Anfang waren ja auch Absperrgitter. Ich bin mittlerweile fast der Überzeugung, man muss den kompletten Anstieg mit Absperrgittern absperren. Ne? Also, dass die Menschen, also ich habe einmal gesehen, in der Situation mit Kruiswijk, glaube ich, da lief wirklich ein Typ irgendwie mehrere 10, 20, 30, 40 Meter neben ihm mit einer Kamera, ne, sich selber filmend, und lief wirklich so, als wenn er ihn noch umarmen wollte dabei. Und wenn da mal ein Fahrer irgendwie ausholt und ihm eine tachelt, ich bin der Letzte, der Gewalt propagiert, aber. Das fand ich ganz schlimm. Also wie man
ja,
sich
es gab
so
ja auch,
kann.
Auch einen Zuschauer, der Chris Froome auf den Rücken geschlagen hat. Also ja.
Das war sogar ein älterer Herr. Ich habe später noch ein Bild gesehen von ihm, als man ihn aussortiert hat. Es waren aber auch teilweise Sicherheitskräfte, die Leute dann wirklich knüppelhart einkassiert haben. Also dass das nötig ist, finde ich schlimm. Aber dass es gemacht wird, dann Art und Weise kann man jetzt...
Ja, aber wir haben ja beispielsweise bei der Vuelta hat man das ja so ein bisschen anders organisiert. Mit dieser Guardia Civil, die da mit Fußpolizisten noch viel an den Anstiegen steht. Und da haben wir im letzten Jahr auch beispielsweise gesehen, was ich jetzt vollkommen verstehen kann, dass da einfach so ein Polizist einen Zuschauer zur Seite geschleudert hat.
Ja, das habe ich aber auch heute einmal gesehen. Also ich weiß nicht, ob das ein anderer Fan war oder ob das ein Ordner war oder ein Polizist war. Also welche offizielle Position der Mensch hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber der hatte wirklich, das sah sogar fast putzig aus, der hat sich wirklich den Zuschauer so mit, der hatte einen riesigen Arm, hatte ich so das Gefühl, hat den einmal so umringt und zack, weggezogen, als der mitlaufen wollte. Also da dachte ich mir auch, naja, okay, vielleicht haben sie doch ein paar Leute da. Ja, kommen wir zu der traurigen Stelle. Insbesondere, das muss man jetzt einfach mal auch sagen, für die Leute, die es nicht wissen, du bist halt nun mal ein großer Fan von Nibali oder magst du sehr gerne, der ist mit dem Motorrad zusammengestoßen.
Ja, also laut der Aussage mehrerer Beteiligter war es so, Froome hat attackiert, Nibali ist hinterhergefahren. Ja, und dann sind sie durch so ein, wie sagt man das, so ein bengalisches Feuer quasi gefahren. Also die Straße war extrem verraucht, die Motorräder konnten nichts mehr sehen, die Fahrer konnten nichts mehr sehen. Das Motorrad hat gebremst, er ist hinten raufgeknallt und ja, lag dann erstmal auf der Straße. Der Rest konnte knapp ausweichen und ja, so ein Zuschauer hat ihn dann noch zur Seite gezogen und gut, er ist dann wieder aufs Rad gestiegen, nachdem er da im Moment lag, ja, und hat ja erstaunlicherweise den Schaden noch irgendwie auf einige Sekunden Rückstand nur limitieren können. Mhm. Aber ja, letzten Endes jetzt ist es so, also dass der Verdacht auf einen gebrochenen Rückenwirbel ähnlich wie bei Toni Martin besteht und er wahrscheinlich, ja, die Tour für ihn vorbei ist.
Ja, man muss ja fast sogar sagen, die Tour ist vorbei. Hoffen wir mal, dass er zur Weltmeisterschaft wieder fit wird. Das war ja auch.
Ja, das ist ja das. Also wahrscheinlich Ziel. Dann auch gelaufen.
Schade. Also ich hatte echt. Ich muss gestehen, dass ich ihn nach den letzten Tagen, auch nach dem gestern und so, jetzt nicht mehr im allerengsten Kreis der Favoriten gesehen habe. Andererseits, ne, in der letzten Woche wird die Tour entschieden. Also ich hätte ihn jetzt auch noch nicht komplett abgeschrieben. Und vor allen Dingen jetzt nach diesem Sturz, ne, also auch klar, die Schmerzen wird er kaum gespürt haben vor Adrenalin im Körper, ist er ja auch noch wirklich wieder rangefahren. Ne? Also er hat eine ganze Weile verloren.
Ja,
und ist nochmal rangekommen.
Einem wahrscheinlich gebrochenen Rückenwirbel ist eine großartige Leistung. Also hat er fast 50 Sekunden durch diesen Sturz da verloren. Hm. Also ja, und zwei Sachen dazu noch, die mich eigentlich daran stören. Also die erste, jetzt nach dem Ziel, habe ich hier gerade gelesen auf Twitter, schreibt jemand, also Gran Trafico, die Elite, also es fliegen viele Helikopter in Alpe d'Huez herum, aber es steht keiner zur Verfügung, um Nibali ins Hospital nach Grenoble zu bringen. Er muss sich durch den Verkehr, also durch diesen Stau kämpfen. Ja, auch bezeichnet, dass die Tourorganisation da niemanden, also keinen ihrer Helikopter abzweigt, um da den verletzten letzten Fahrer mal ins Krankenhaus bringen zu können. Der muss sich da durch diesen riesigen Stau kämpfen mit dem Krankenwagen. Zweite Sache, die Jury hat scheinbar vor kurzem bekannt gegeben, dass dieser Zeitrückstand, den er sich eingehandelt hat durch den Sturz, nicht neutralisiert wird, weil es angeblich ein normaler Rennunfall war. Und da haben wir ja gesehen, 2016 am Mont Ventoux, als Richie Porte auf dieses Motorrad aufgefahren ist mit Chris Froome, bekamen beide dieselbe Zeit wie die Gruppe, in der sie sich vorher befunden haben. Und da, ja, also da fehlen mir eigentlich die Worte.
Das ist für mich,
also gibt es scheinbar wieder zwei Reglemente, eins für alle anderen Fahrer und eins für die Sky-Mannschaft.
Ist Porte damals bei Sky gefahren? Oder war nicht?
Nee, der war schon bei BMC, ja, aber ja, das Ganze hat halt wieder so einen ziemlich faden Beigeschmack.
Ja, Punkt. Also ja, Punkt, Ausrufezeichen. Kann ich auch nicht nachvollziehen, dass da so mit zweierlei Maß gemessen wird. Vielleicht hätten sie sich leichter getan, wenn es Bilder, also ich weiß nicht, ob es irgendwo Bilder, ich habe nichts an Bildern gefunden zu dieser Situation.
Ja, es gibt Bilder davon.
Okay, gut. Dann ist dieses Argument, was ich vielleicht noch für die Organisation hätte in die Waagschale werfen können, verpufft. Dann fehlt mir die Erklärung dafür. Das Einzige, was ich dann noch sagen kann, zum Glück kann er nicht mehr weiterfahren, weil dann braucht er sich darüber wenigstens nicht auch noch zu ärgern. Was jetzt hart klingt, aber ne? Ja, ist das
so. Also ist es jetzt noch nicht fix, dass er raus ist, aber wenn sich das bestätigt, dann ist es natürlich gelaufen. Mhm. Aber ja, aber das zeigt halt auch, dass die Tour de France-Organisation, dass da alles nicht alles Gold ist, was da glänzt. Also wir hatten beispielsweise 2011 diesen Unfall, als das Begleitauto Johnny Hoogerland in den Stacheldraht gefahren hat, und jetzt 2016 diesen Unfall mit dem Motorrad, als Porte und Froome da hinten drauf geknallt sind. Also da muss man sich vielleicht auch mal fragen, ob so manche Fahrzeuge da notwendig sind.
Hm. Vor allen Dingen in so einer Situation, in so einem Anstieg. Also ne, man weiß jetzt natürlich nicht, was war es für ein Motorrad, was ein neutrales Versorgungsmotorrad, was ein Kameramotorrad.
Vielleicht auch einfach nur ein Polizeimotorrad, weiß man jetzt
genau,
auch nicht.
Vielleicht also war es eigentlich ein Motorrad, was genau dafür unterwegs war, um sowas zu verhindern, was jetzt nur aufgrund dieses, ne, sind Pyros da, Bengalos und so, der ganze Scheiß, ne, muss das sein? Kann man nicht da auch ne, wenn man jetzt dem Modell der Spanien-Rundfahrt folgt und sagt, okay, wir stellen alle 50 Meter, alle 20 Meter, keine Ahnung, was für Abstände da nötig sind, ne, einen Polizisten hin, das sind einer Bengalo, dann wird da einfach in einmal Wasser reingekippt und gut ist, ne, wenn das geht mit Wasser, ich weiß gar nicht, ich glaube, es geht mit Sand nur. Ne, also, dass man das verbietet oder wie auch immer.
Ja, weil es kann halt einfach nicht sein, dass sich ein Fahrer auch jetzt, beispielsweise bei Chris Froome hätte es ja heute auch übel ausgehen können, wenn der den richtig getroffen hätte, dass sich ein Fahrer monatelang wirklich auf dieses Ereignis vorbereitet und das innerhalb von Sekunden von irgendwelchen Idioten zunichte gemacht wird.
Ja. Andererseits sind das, ich habe heute auch noch Bilder gesehen hinterher, wie man es dann so oft zu sehen bekommt, von den Fahrern, die hinten im Gruppetto Alpdes hochfahren, ne, die da abgefeiert werden, die in der holländischen Kurve hier das Bier gereicht bekommen und so. Das sind dann halt auch wieder Bilder, die man natürlich gerne sieht und wo man sich denkt, das ist Radsport, ne? Dafür sind sie da. Ne? Also das gehört jetzt auch irgendwie dazu.
Da schon, aber ich hatte generell das Gefühl, in diesem Jahr in Alpdes, also was man auch so über die Außenmikrofone mitbekommen hat,
war
die Stimmung halt schon extrem aufgeheizt. Ja. Und viele, viele Pfiffe, vor allem gegen die Sky-Mannschaft, das ist, ja, sollte man auch nicht machen. Also, ja, wir diskutieren zwar auch heiß hier darüber, was da jetzt irgendwie Sache und Phase ist, aber Tatsache ist ja, dass die sich eigentlich an alle Regeln, so wie es jetzt nach dem jetzigen Stand ist, gehalten haben. Und das sollten auch die Zuschauer respektieren und da ist sportliche Fairness geboten.
Absolut. Also genau das ist es, ne? Er darf da starten. Und er darf sich diesem sportlichen Wettkampf stellen. Und dann liegt es an den anderen, wie soll man sagen, an den anderen Fahrern, ihm sportlich Paroli zu bieten. Aber, und das Buhen finde ich auch noch in Ordnung. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht die beste, schönste Atmosphäre dann in dem Moment. Ne? Aber diese Art der, wie sagt man, Unmutsäußerung sozusagen, ne? Für mich völlig in Ordnung. Aber jemand vom Rad holen, durchverhalten, dafür ja als Konsequenz zu haben, dass Fahrer nicht sich dem sportlichen Wettkampf stellen können. Das hinterlässt mich immer sehr, sehr, ich will nicht sagen sprachlos, aber das hinterlässt mich betroffen, ne? Und du weißt, du kannst ja nichts machen. Was willst du machen? Also der Mythos Radsport lebt ja auch davon, dass die Fans nah dran sind, aber wir können ja die Bekloppten nicht alle zu Hause lassen. Also wäre schön, aber...
Nee, und man hat es ja schon extra so gemacht, dass man jetzt die Etappe auf einen Wochentag gelegt hat und nicht aufs Wochenende, weil dann wäre natürlich nochmal einiges mehr an Zuschauern da gewesen und wahrscheinlich einiges mehr von diesen Selbstdarstellern.
Mhm. Und ich, ne, jetzt also, wo ich hier so nochmal durchskippe im Twitter-Profil von der Tour, auch Bilder, ne, von einem Trackfahrer, ich kann jetzt nicht erkennen, wer du bist, es ist wahrscheinlich ein BMC-Fahrer, die da durch das Menschenspalier fahren, alle abklatschen und so weiter, ne? Das sind halt auch Bilder, die da auch zugehören. Die muss man halt auch sehen. Und man kann dafür, oder hier Chris Froome in der holländischen Kurve, ne? Ich kann mir vorstellen, Kreuzweg, als der durch die holländische Kurve gefahren sind, Kurve 7 oder 8, glaube ich, 7, ne? Was das für ein Gefühl sein muss, ne? Also, und alle Zuschauer dann da irgendwie zu verbannen, das geht ja auch überhaupt nicht, ne? Das gehört ja alles dazu.
Naja, beispielsweise an diesen wie hieß es, La Sette de Montvernier, hat man ja keine Zuschauer zugelassen im letzten Jahr.
Ja, aber ist das die Lösung?
Definitiv nicht, nein, aber man kann nur wirklich immer zum einen an die Vernunft der Zuschauer appellieren, aber gerade Alp d'Huez, denke ich, durch diesen Bekanntheitsgrad, den diese Steigung auch über den Radsport hinaus hat, lockt es halt auch viele Leute an, die sonst eigentlich nichts mit Radsport zu tun haben und ja, die meinen, sich da irgendwie selbst in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Also da ist es halt nochmal extrem und da ist die Frage, ob das sicherheitstechnisch überhaupt noch zu verantworten ist, diesen Anstieg nochmal bei der Tour zu fahren.
Oder man muss einfach mal alle vernünftigen Fans dazu aufrufen, die mal runterzuholen. Ne, also als ich es einmal heute den Menschen da gesehen habe, der irgendwie so 20, 30 Meter neben Chris weggelaufen ist, da dachte ich mir auch so, ey, was hätte ich jetzt Bock, also ich bin nicht der große Schläger, aber ich hätte jetzt auch Bock, den da mal wegzuholen einfach, ne? Den muss ja nur einer einfangen. Und warum können sie sich auch nicht...
Ja, das sieht man ja auch öfter mal, dass sich die Fans da selbst untereinander disziplinieren.
Ja, wäre das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Naja. Also, kommen wir mal zum Ergebnis des Ganzen und dann vielleicht auch schon mal.
Ja, das Rennen ging dann halt weiter und Chris Froome, der hat dann die zweite Welle gestartet, ist seine zweite Attacke gefahren, sah auch erst recht gut aus, aber so eine Attacke hat ja immer zwei Phasen. Das eine ist das Wegfahren und das andere ist dann den Vorsprung auszubauen. Zweiteres hat nicht geklappt. Tom Dumoulin kam dann mit Geraint Thomas und ja, Romain Bardet, glaube ich, auch am Rad wieder rangefahren und ja, ich glaube, Chris Froome hatte sich das anders vorgestellt. Zumindest sagte sein sprach sein Blick da so ein bisschen Bände. Und dann gab es ja, halt bis also fast ganz oben so auch teilweise fast Stehversuche von denen.
Ja, ich dachte, die fuhren auch alle vier in einer Reihe so, ne? Da dachte ich, was machen die jetzt? Formationstanz? Oder wie heißt das? Kunstradfahren? Und keiner wollte oder ne? Das war jetzt auch eine Stelle, glaube ich, wo es sehr steil war. Das heißt, die Geschwindigkeit war sehr gering. Und alle dachten sich jetzt so, was ist jetzt hier Phase? Was der Einzige, der sich ein bisschen ins Fäustchen lachte, war Mikel Landa, der wieder rankam und Primož Roglič, der auch angerollt kam mit Nibali, der wieder ranrollte. Naja, und irgendwann nahm dann George Thomas, glaube ich, als erster wieder dann das Heft in die Hand mit Dumoulin am Hinterrad. Und am Ende sind sie auch in dieser Reihenfolge reingekommen, ne? Thomas vor Dumoulin, vor Bardet und Froome, Mikel Landa, Roglič.
Ja gut, Geraint Thomas ist natürlich also auch so durch seine frühere Klassiker-Vergangenheit und seine Bahnvergangenheit da bei solchen Sprints, sage ich jetzt mal, wo es in Alpe d'Huez ja auch nicht mehr wirklich steil ist, auch nach dieser letzten Längskurve, wo die Tourau sich mal hingelegt hat, ist es ja auch nicht mehr wirklich steil. Und dadurch hatte man schon vorher so die Ahnung, ja, das wird er jetzt wahrscheinlich gewinnen. Aber wie sich im Nachhinein dann eigentlich auch, glaube ich, herausgestellt hat, war es ja so, dass Tom Dumoulin da irgendwie technische Probleme hatte, also in dem Moment nicht den richtigen Gang einlegen konnte und somit erst mit einer Verzögerung losfahren konnte.
Okay, das wiederum habe ich noch gar nicht gehört, noch gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube, also der Sieg von, erneute Sieg von Gerard Thomas war jetzt dann auch nicht an diesem Punkt mehr überraschend. Danach kamen dann, ne, wie ich eben schon erwähnte, Landa, Roglič, Nibali, Vogelsang, Quintana. Quintana hat sich dann eine Dreiviertelminute eingefangen noch, Bernal und so weiter, kam dann so langsam peu à peu eingetrudelt. Wie soll man jetzt den Sprung, die Überleitung damit machen? Was sagt das, finde ich, so ein bisschen auch davon aus, also Froome und Dumoulin, also das Dumoulin, der ja auch den, ich hatte so ein bisschen, dass er früher eingehen wird, den Giro in den Beinen hat. Also, dass ein Dumoulin mit einem Bardet, mit einem Landa und so weiter mithalten kann, trotz Giro. Das sagt ja einiges auch über seine Klasse aus, ne? Froome jetzt mal ganz außen vor gelassen.
Ja, also es ist für mich sehr, sehr überraschend, dass ausgerechnet diese beiden Fahrer, Dumoulin und Froome, den anderen quasi ihr Rennen aufdiktieren. Mhm. Obwohl sie eigentlich, ja, denke ich, sehr müde sein müssten noch vom Giro. Und also es ist schwierig zu tangieren, was jetzt diese Woche mehr wirklich gebracht hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Fahrer das über 3 Wochen zweimal innerhalb kurzer Zeit so durchziehen können, weil die fahren gegen Leute, die sind komplett ausgeruht, frisch und das sind ja jetzt auch keine No-Names, die da jetzt irgendwie mitfahren. Also das ist die Weltspitze der Rundfahrtenfahrer. Und schon erstaunlich, vor allem auch bei Tom Dumoulin, der ja gestern schon diesen ziemlich langen Solo-Ritt hingelegt hat auf der Etappe, wo er auch viele, viele Körner verschossen hat, dass der jetzt heute auch nochmal so auftrumpfen kann. Und bei Chris Froome ist es ja so, ja, also ich hätte eher damit gerechnet, dass er in der 3. Woche eher seine Hochform erreicht, jetzt vielleicht ein bisschen Zeit verliert. Aber ja, also ich könnte es mir nicht erklären, wenn die beiden in der 3. Woche nicht einbrechen würden.
Und das macht das Ganze bei, ich hätte gedacht, dass Tom Dumoulin nicht auf so ein hohes Niveau kommt einfach, ja, also dass er so eine Grundmüdigkeit mit sich bringt und das, bei Froome dachte ich mir, okay, die Zeit reicht, aber dann natürlich auch erst, dass er in der 3. Woche genauso wie beim Giro ganz genau getimed fit ist. Und bei Dumoulin dachte ich, der kommt einfach gar nicht so aus den Puschen. Ne? Der wird so eine sehr gute Top-10-Platzierung wahrscheinlich machen oder aussteigen. Aber dass er so weit vorne, dass er so gut im Rennen liegen wird nach der Alpe d'Huez, dabei hätte ich niemals gedacht.
Ja, auch die Mannschaft von Sunweb extrem stark gefahren. Also wir haben gesehen beispielsweise bei den letzten 10, 15 Fahrern war Simon Geschke auch noch immer dabei, also der heute wirklich einen überragenden Tag hatte. Und ja, aber generell halt die Sky-Mannschaft heute wieder, ja, wirklich das Team, das beste Team eigentlich. Also wenn man sieht, beispielsweise wie ein Castroviejo halt noch mit dabei ist, wenn noch gerade mal 10 Fahrer in der Favoritengruppe sind, haben die noch 3 oder 4 oder 2 oder 3 Helfer dabei mit Kwiatkowski, Castroviejo, Thomas, Froome, ja, und Bernal. Also das ist schon eine Wucht gewesen.
Aber man muss andersrum auch sagen, ne? Also jetzt mal abgesehen von Froome, Thomas und Bernal, ein Wout Poels ist mit über 20 Minuten Rückstand reingekommen, ein Castroviejo mit über 25 Minuten.
Ja, aber gut, der ist halt, hat sich halt komplett alle gefahren,
ja, genauso ja,
wie Kwiatkowski, aber Castroviejo ist halt mega erstaunlich, dass der sich von einem guten Zeitfahrer und eigentlich eher einer mittelmäßigen, wenn überhaupt passablen Bergfahrer zusammen Fahrer entwickelt hat jetzt bei Sky, von dem er, was er vorher bei Movistar war.
Ja, vielleicht.
Und generell fällt es ja halt auf, also heute haben wir es auch wieder gesehen, Quintana hat einen schlechten Tag, Daniel Martin hat einen schlechten Tag, ja, und auch viele andere haben ständig irgendwelche Probleme, aber Chris Froome und Geraint Thomas, die haben gar eigentlich nie irgendwie einen schlechten Tag oder ein Problem. Und da, ja, es stellt sich halt für mich die Frage, was machen die anders? Also essen die besser, schlafen die länger oder ja, ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich, wie ich nur an diesen Stellen immer gerne, weil die Frage ist ja jetzt auch keine neue. Ich würde mir nur wünschen, dass sie zumindest mit dem, was sie anders machen, im legalen Bereich bleiben würden. Und ob das ein Wunsch ist, ob das ein Wunsch ist oder ne? Ich glaube einfach, dass sie vielleicht im Vergleich zu anderen auch experimentierfreudiger sind im Sinne von, ne, sie hat mal dieses Ding, was dann Schuss in den Ofen war, gut, aber sie haben es ausprobiert, mit dem Wohnmobil, ne, dass sich die Fahrer untereinander nicht anstecken können, ne, da haben sie ja, glaube ich, war es nicht Thomas sogar?
Richie Port, der hat im Wohnwagen gewohnt.
Genau, der im Wohnwagen gewohnt hat, ne. Vielleicht haben sie auch mehr Geld und jeder Fahrer hat sein Einzelzimmer, dass sie mehr Ruhe bekommen. Ne? Vielleicht sind das alles die Marginal Gains, ne? Die kleinen Unterschiede, die es dann ausmacht. Aber ich bin ja bei dir. Ne? In der Summe, die haben nie einen schlechten Tag. Wer weiß.
Ja,
ne?
Aber was wenn, kommt. Wenn, also wir haben ja auch gesehen, dass sich Quintana und Contador, also wirklich zwei der besten Rundfahrtenfahrer des letzten Jahrzehnts, auch an diesem Double versucht haben und bei denen hast du halt gesehen, die waren völlig platt nach dem Giro. Und deswegen finde ich es halt so erstaunlich, dass jetzt sowohl Chris Froome als auch Tom Dumoulin sehr frisch aussehen und überhaupt gar keine Anzeichen bislang von einem Einbruch zeigen.
Ich bin ja, soll ich dir was sagen? Ich bin sehr, sehr froh, dass Tom Dumoulin genauso frisch ist. Man stelle sich mal die Diskussionen vor, die aufkommen würden, wenn Dumoulin jetzt hier auf Platz 20 rumkreuchen würde. Wie der Tod auf zwei Reifen herumfahren würde, was dann für Diskussionen bezüglich Frooms aufkommen würden.
Ja, aber gut, Chris Froome, der hat ja jetzt auch schon da verlauten lassen, dass er eventuell danach auch noch die Vuelta fahren will.
Ja, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ob das so clever ist, das jetzt zu, also ob du es machst oder nicht, ist ja auf dem einen Blatt, ne? Das mag ja sein. Aber jetzt zu sagen, das also ich manchmal weiß ich auch nicht, was die Leute da so reitet, ne? Also warum sagt er das jetzt? Kann er nicht wenigstens die Tour abwarten? Es gibt ja keine Not, das jetzt zu sagen.
Ja, vielleicht ist dann ja später, vielleicht ist er ja noch frisch genug, um dann auch noch den WM-Titel in Angriff zu nehmen. Ich weiß nicht.
Wird man
alles sehen.
Höre ich da Spott zwischen den Zeilen bei dir?
Na, also ich sag das nur, wie das kommuniziert wurde. Also ohne jegliche Einordnung. Aber generell muss man jetzt halt sagen, Chris Froome, der hat zwei Probleme. Das eine heißt Geraint Thomas
und seine Frau
das
und sein Kind.
Die Michelle Count, meinst du? Die ist, glaube ich, den ganzen Tag nur damit beschäftigt, auf Twitter Leute zu blocken.
Ja, okay. Ja, ist auch, ne, also das wäre jetzt nicht mein Lebensziel, ne? Aber wenn sie damit glücklich ist, hey, ein schneller Blockdaumen.
Ja. Nee, die zwei Probleme des Chris Froome heißen einfach Tom Dumoulin und Geraint Thomas. Weil zum einen hat man heute gesehen, als Froome über die Ziellinie fuhr, der hat ziemlich langes Gesicht gemacht. Der hat sich das, denke ich, völlig anders vorgestellt heute. Thomas hat ihm ja sogar nochmal Zeit abgenommen. Und im Klassement liegt er jetzt 1:39 zurück. Mhm. Wir haben jetzt noch eine Bergankunft, wohlgemerkt. Es gibt noch mehrere Bergetappen und ein Zeitfahren. Und da stellt sich die Frage, wie will Chris Froome diese 1:39 auf Geraint Thomas aufholen im Zeitfahren? Ja, schätze ich Geraint Thomas sogar fast, wenn nicht sogar fast besser ein als Chris Froome. Und mit 11 Sekunden Rückstand hat er halt diesen Niederländer Tom Dumoulin im Nacken sitzen, der ja sogar der bessere Zeitfahrer als Froome auch ist. Also er muss da Zeit gegenüber diesen beiden herausholen, aber heute hat man gesehen, es klappt nicht so, wie er sich das vorstellt.
Es gibt zwei einfache Wege. Also wenn ich jetzt der Herr ohne Haare wäre, dann würde ich mir zwei Sachen, würde ich jetzt in meinem Kämmerlein sitzen, in meinem Hotelzimmer, ja, und würde darüber nachdenken und würde mir zwei Sachen sagen. Tom Dumoulin kann das nicht durchziehen. Der wird irgendwann müde. Das wäre Punkt A. Damit hätte ich den Gedanken Tom Dumoulin weggeschoben. Ja, dann hätte ich gesagt, okay, der wird einfach müde. Ich werde nicht müde, der wird müde, alles gut. Und bei dem mache ich mir keine Sorgen mehr. Und Gerard Thomas, dem würde ich einfach mal sagen, dass er einen sehr schönen Fahrrad, in seinem sehr schönen Team fährt. Ja. Und er ist ja sehr glücklich in diesem Team. Und das wäre doch auch schön, wenn er dann noch ein bisschen fahren dürfte. Und sollte er in einem gelben Trikot in Paris einfahren, könnte er in dem Moment sein schönes Pinarello Dogma abgeben. Ja, er würde nie wieder einen Fuß in dem Team Sky auf den Boden kriegen. Das würde ich dann der Mannschaftsleitung so kommunizieren und hoffen, dass sie auf meiner Seite steht. Weil wenn sie es nicht steht, dann hätte ich ein Problem.
Ja, aber gut, wenn du Geraint Thomas bist, dann sagst du ja auch, ja, wenn ich Tour de France-Sieger bin, gibt es genug Teams, die mich mit Kurshand nehmen würden.
Ja, klar. Ne, aber
also ich fand es erstaunlich, was er also heute auch wieder im Ziel im Interview gesagt hat. Da hat er halt klar gesagt, Chris Froome ist der Chef,
ja, genau,
Geraint Thomas. Hm?
Ja, ja, ich wollte nur gerade wissen, wen du meinst von den beiden. Genau. Ne? Und es war ja auch...
Er sagt jeden Tag, also wird nicht müde, das zu betonen, dass Froome der Chef ist, aber er hängt ihn ständig ab. Also das eine ist das, was man sagt, das andere das, was man tut.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also mit dem Lächeln langsam, aber sicher das Messer zwischen die Rippen rein.
Ich hätte ja auch gerne gestern mal, also irgendwie den, also da wäre es wirklich mal spannend gewesen, diese Funkgeräte auch live auf dem TV-Signal zu haben. Was die da gefunkt haben. Als Thomas dann angegriffen hat, war das seine Initiative, hat er das vom Team gesagt bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der gehört hat, dass Froome von hinten kommt und gesagt hat, na gut, ich habe jetzt noch ein bisschen Power und fahre jetzt einfach mal.
Einerseits, entweder sind wirklich sehr, sehr gute Schauspieler, weil das nach außen dringt ja nichts. Und man alles, was in der Öffentlichkeit da passiert, wirkt auch so, als wären die sich untereinander wirklich noch grün und als wäre das alles in Ordnung. Und es ist ja auch für keine der Attacken, die er gefahren ist, Thomas, gibt es ja jetzt nicht auch eine Erklärung innerhalb des Rennens sozusagen. Ne? Ich wollte mir noch die Bonussekunden holen, kann ja nicht schlecht sein, ne? Kann ja immer was mit Froome passieren, dann brauchen wir noch eine zweite Option und so weiter und so fort. Es lässt sich ja alles aus dem Rennen heraus erklären, ohne dass es eine direkte Attacke gegen Froome ist. Also es ist ja nicht so eine Situation gewesen, wo sie zu zweit am Berg die Letzten waren und er dann attackiert hat oder so. Ne? Das ist ja zum Glück für Gerard Thomas so. Bis jetzt kann er sich, also würde er sich keine großen Vorwürfe gefallen lassen müssen, finde ich, seitens Frooms. Ne, er kann sich immer noch mit allem Möglichen rausreden bisher ganz gut. Weil es sehr
nee, definitiv ist. Nicht. Und ein Großteil dieses Rückstands von Froome ist ja auch dadurch zustande gekommen, dass Geraint Thomas auf der ersten Etappe in der ersten Gruppe war und Froome gestürzt war und diese, glaube ich, gut eine Minute kassiert hat.
Ja, also einfach auch
gut Aber gehabt, ja. Ja, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wie sich das innerhalb der Top 10 gestaltet, also du hast halt Thomas, der auch, was die 3-Wochen-Rundfahrten, den wir so in der dritten Woche eigentlich noch nie gesehen haben, dass der eine Leaderposition irgendwo inne hat und der hatte eigentlich immer entweder einen Sturz oder irgendeinen Einbruch. Und das ist halt auch so eine Variable, wo sich vielleicht Team Sky sagt, na, Thomas hat eh immer irgendwie einen schlechten Tag drin, Froome bleibt der Chef, deswegen switchen sie das vielleicht nicht um. Aber ja, das ist halt jetzt mal spannend zu sehen, ob er wirklich mal ohne so einen Jourson durchkommt. Also da bin ich auch sehr skeptisch. Und dann hast du halt dahinter Froome, Dumoulin, die meiner Meinung nach das niemals so durchziehen können. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn die nicht in der dritten Woche extrem müde wären. Und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen die Chance für die Fahrer da aus der zweiten Reihe. Deswegen finde ich es dann jetzt halt auch, wie gesagt, schade, dass Nibali dann raus ist, weil der halt noch frisch gewesen wäre. Aber für Roglic, Bardet und vielleicht auch Landa, den ich da noch nicht abschreiben würde, wäre das jetzt dann, also das ist halt noch nicht, da ist der Kuchen noch nicht gegessen sozusagen.
Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle, also es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn obwohl alle deine Argumente sind vollkommen richtig und gut und nachvollziehbar, irgendwie möchte ich, kann ich nicht, also Dumoulin, dass der nochmal einbricht hinten raus, ja, gut möglich. Froome, ich weiß nicht, also zurzeit würde ich nicht sagen, dass er der Stärkere von beiden ist. Da würde ich sagen, dass Thomas im Moment der Stärkere ist. Aber wie gesagt, wie sich das in der dritten Woche darstellt und wie lange Thomas dieses
Niveau. Du musst halt bei Thomas auch sehen, der fährt jetzt mit dieser Monsterform schon seit der Dauphiné durch die Gegend. Mhm. Also das ist jetzt auch schon eine ganze Weile, also 4-5 Wochen, dass er diese Form hält.
Mhm. Du meinst, irgendwann muss der auch mal ins Abklingbecken.
Ja, klar. Also es ist halt extrem schwierig, so eine Form über so einen langen Zeitraum zu halten.
Das Schöne ist, du machst mir jetzt richtig, richtig Mut, dass es doch nochmal spannend wird. Weil ich hatte jetzt nach heute, hatte ich so ein bisschen die Sorge, boah, das wird jetzt aber nicht mehr so die Riesengeschichte, ne? Hier wird nicht mehr viel, also da Team Sky lässt einfach nichts mehr anbrennen, ob mit dem einen oder dem anderen Eisen im Feuer, da passiert jetzt nicht mehr großartig etwas. Umso schöner, dass du mir jetzt diesen Zahn gezogen hast und ich da doch noch optimistisch.
Also es wäre halt die logischste Rennfolge für mich so in der dritten Woche. Aber wir sehen ja oft, dass der Radsport nicht gerade logischen Wegen folgt. Also ja.
Das auf jeden Fall. Ja, wenn ich dich jetzt heute fragen würde, wer gewinnt die Tour, was würdest du sagen?
Ich würde Stand jetzt sagen, weiß die regeln nicht. Das noch irgendwie so, dass Froome ganz oben auf dem Siegerpodium steht. Aber wie gesagt, dieses Problem Tom Dumoulin, das lässt sich halt nicht mal so einfach regeln. Also wir haben gesehen heute, also ich hatte zwischenzeitlich so das Gefühl, dass Kreuzweg das auch durchziehen könnte. Und da hatte er zwischenzeitlich irgendwie 6 Minuten. Wenn der mit 3 Minuten angekommen wäre, wäre es schwierig gewesen. Aber um den Fall Kreuzweg haben sich dann ja Castroviejo und Kwiatkowski gekümmert.
Also du sagst immer noch, oder du sagst im jetzigen Zeitpunkt Froome?
Ich fürchte es, ja.
Ich sag, nur damit wir auch eine zweite Meinung haben, Thomas. Ich glaube, der hat jetzt genug gelernt oder ist jetzt alt genug oder wird diesen schwachen Tag nicht haben oder ist in der Wichtigkeit der, und das klingt jetzt wirklich, wirklich blöd, aber oder wie soll man sagen, nicht sehr, ja, ich glaube, ist in der Team Sky-Hierarchie so weit oben mittlerweile, dass er keinen schlechten Tag haben wird, dass sie sich so seine annehmen, dass es das nicht so kommen wird. Und ich glaube, dass er dann einfach das, was er jetzt geleistet hat, weiter durchziehen wird. Dass er weiter auf dem Niveau noch fahren wird. Ne? Andererseits, es sind jetzt, was haben wir heute, 12. Etappen, es sind noch 9 Tage? Wie viele Etappen? Ja, es ist nicht mehr viel und ich glaube, dass Thomas es machen wird. Und ich würde mir wünschen, dass es spannend wird, bleibt oder ja, nochmal wird. Das wär so mein
wäre Grund. Zu wünschen, ja. Aber.
Aber jetzt, so wie du es sagst und wie du es beschreibst, ne, alles, was du mir jetzt erklärt hast und auch den Hörern erklärt hast, lässt, gebe ich dir noch mehr Recht, als ich es vorher schon getan habe, wie schade, dass Nibali damit raus ist. Also, dass das nichts mehr wird.
Verdammt. Ja, zumal, also wäre heute, denke ich, auch ein super Kandidat für den Etappensieg gewesen.
Ja.
Aber was ich halt auch so ein bisschen schade finde, ist so, ich denke nicht, dass Quintana einfach die Form hat, auch um da ganz vorne jetzt mitzufahren. Also heute hat er halt da auch seine Limiten aufgedeckt bekommen.
Absolut nicht. Also einen Quintana sehe ich da auch nicht mehr. Wenn, dann würde ich noch eher sehen, so einen, den Lander hat mir heute gefallen. Wer war es denn noch, den ich da so vorne gesehen habe heute? Klar, Dumoulin würde ich jetzt auch noch mit dem Fragezeichen versehen, was wir eben besprochen haben, ne? Wie lange kann er das durchhalten? Roglic hat mir auch sehr gut gefallen heute, ne? Also der hat sich da nicht so viel eingefangen, als dass er das nicht jetzt vielleicht auch, wenn ein, zwei davon noch mal können, dass ich auch Richtung Treppchen und so. Bardet fand ich auch teilweise heute stark, ne? Er hat nur dann irgendwie nicht, er hat nicht mehr den zweiten Turbo gezündet, hatte man so den Eindruck, ne? Das sind so auch die Namen.
Ist taktisch nicht ganz so schlau gefahren, ja.
Ja. Also, ne, der versuchte sich so langsam davon zu stehlen, hatte man so einen Eindruck, aber Bardet, es gibt ja auch den schönen Podcast, was ich, ob du es regelmäßig hörst, ich habe es jetzt bisher sehr regelmäßig gehört von mein Radsportradio, Radio Tour mit, ist es ein Ex-Kollege von dir eigentlich? Wie heißt der nochmal?
Ich glaube nicht.
Ich glaube schon. na, sag mal schnell, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Na, ich finde es jetzt auch nicht. Felix, was ist der Felix von Eurosport?
Ja, genau.
Das ist aber dann doch um eine Ecke zumindest dein Ex-Kollege, ne?
Schon,
Felix, ja. Mattes, ja, genau. Ja. Der hatte ja in einer seiner von Radio Tour prognostiziert oder gesagt, er würde am liebsten beim Buchmacher auf den, und das war deutlich vor der Tour, sagen, einen Sieg für Frankreich bei der WM und bei der Tour de France. Da gäbe es bestimmt ganz gute Quoten für. Ja, also vielleicht behält er ja recht und Bardet kommt auch nochmal. Vielleicht ist er ja auch so jemand, der auf die dritte Woche setzt und dementsprechend dort ganz groß rauskommt.
Wäre definitiv ein logischer Sieger.
Ja, vor allen Dingen, wenn Gerard Thomas jetzt in der dritten Woche Probleme bekommt und wenn es dazu kommt, dass die zwei Giro-Starter Dumoulin und Froome in Probleme geraten. Machen wir noch die, wie soll man sagen, die Vorschau auf die kommenden drei.
Ja, Tagen, eins muss man jetzt heute auch noch sagen. Also,
ach so, ja, stimmt. Ich auch noch.
Das Sprintersterben.
Genau.
Also, wenn man sieht, wie viele Sprinter jetzt rausgegangen sind, beispielsweise gestern hat es ja unter anderem Marcel Kittel und Rick Zabel hat es erwischt, aber ist ja wieder reingenommen worden. Marcel Kittel und Mark Cavendish erwischt.
Renshaw, der auch auf dem Papier.
Renshaw, der Anfahrer von Cavendish, der heute nicht mehr gestartet ist. Aber heute dann Groenewegen raus, Greipel raus, Sieberg raus, Gaviria raus.
Groeneweg raus.
Ja, genau. Mhm. Also es sind ja alleine schon wieder vier Leute, die.
Woran liegt das deiner Meinung nach diesmal?
Also ja, ich denke also die Etappe zum einen heute und gestern, die wurden extrem hart ausgefahren. Mhm. Gestern bedingt auch durch die Kürze der Etappe verkürzt sich ja natürlich auch automatisch die Karenzzeit, was für viele nicht mehr machbar war. Und heute, ja, wie gesagt, es ging von Beginn an heiß los und ja, ich weiß nicht, also kann natürlich auch sein, dass die Sprinter einfach nicht dieses Niveau haben, um da mitzufahren. Also am meisten hat es mich eigentlich bei Gaviria erstaunt, dass der jetzt auch raus ist. Also wenn wir jetzt mal dann auch vielleicht mal das weiterdrehen und mal schauen, wen haben wir dann jetzt überhaupt noch da an Sprintern, dann ist eigentlich schon fast, muss ich ganz ehrlich sagen, Peter Sagan jetzt der
Sprinter.
Der 1A-Sprinter. Wir haben dann noch einen Arnaud Demar, wir haben einen Christoph Laporte, wir haben einen Alexander Christoph, einen John Degenkolb.
Ich wollte gerade sagen, Degenkolb nicht zu vergessen.
Ja, das sind also so die heißesten Kandidaten, wenn es jetzt nochmal einen Sprint geben sollte. Aber mit Groenewegen und Gaviria sind natürlich jetzt zwei Leute raus, die jeweils beide zwei Etappen gewonnen haben. Und morgen haben wir ja wieder so eine Art, ja, Flachetappe fast nach Valence. Und dann haben wir ja noch die Etappe nach Po und die Schlussetappe. Also es sind im Prinzip jetzt noch drei Möglichkeiten für die Sprinter, aber wird spannend zu sehen sein, wer denn da dominiert.
Mhm. Wo wir gerade bei den ausgeschiedenen Fahrern sind, Rigoberto Urán ist heute auch nicht mehr angetreten.
Genau, der Vorjahreszweite, der auch, ja, also da konntest du schon am Col de la Colombier sehen, als er da zurückgefallen ist. Das mit dem, also der Sturz auf dem Pavé, hat sein Knie so in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr konnte. Sehr, sehr schade.
Und wo wir bei traurigen Nachrichten sind, dann müssen wir aber auch mal diese, warte mal, wie heißt er noch gleich? Ich vergesse den Namen immer. Er ist immer noch dabei, oder?
Lawson Craddock.
Genau, unser
Kollege. Ja, der fuhr heute auch tatsächlich sehr lange im Hauptfeld sozusagen noch mit. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber irgendwie gibt es da eine Aktion. Er sammelt pro Tag, den er jetzt bei der Tour de France übersteht, einen bestimmten Betrag für das in Houston durch den Hurricane Katrina, kann das sein gewesen?
Ich nur eine Charity-Geschichte, ja.
Für das zerstörte Velodrom. Also, und da ist mittlerweile schon so ein enormer Betrag zusammengekommen, dass die, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, eine Klimaanlage da einbauen können.
Ja, und wie viel ist denn heute geworden? Weil ich sehe ihn gerade nicht, also ich sehe ihn noch im Gesamtklassement, ist er relativ einfach zu finden, ne, weil da guckt man einfach hinten.
Ist 42. mit 23 Minuten Rückstand reingekommen.
Ja, also ich meine, da sind noch andere hinter ihm reingekommen, ne, und das mit, was hat er jetzt genau, ich glaube angebrochene Schulter oder sowas in der Richtung, ne?
Gebrochene Schulterblatt, ja.
Also Hut ab,
Und das seit der ersten Etappe.
Ja, genau. Ne? Also er fährt jetzt, ich meine, Chris, ich habe Chris ein bisschen ausgelacht, als er meinte, die, wenn er Roubaix schafft, schafft er das Ganze, weil ich dachte, ne, also er ist jetzt ein guter Bergfahrer, aber nichtsdestotrotz jetzt so weiterzufahren, das ist schon zumindest, finde ich, in jeder Sendung eine Erwähnung wert, dass er noch dabei ist, wenn es denn noch dann hoffentlich der Fall ist. Aber mit den Sprintern, ja, habe ich heute auch so eine Twitter-Diskussion mitbekommen oder mitverfolgt, ne? Warum ist das so, wird so schlimm? Aber die Gründe, ne, es wird einfach sehr hart gefahren. Andererseits muss man auch sagen, die Zeit, die Anstiegszeit oder die Aufstiegszeit heute bei Alpe d'Huez war jetzt im Vergleich zu anderen Alpe d'Huez-Fahrten gar nicht so, so unfassbar schnell.
Nö, es waren 41 Minuten 16, glaube ich, die jetzt heute gefahren wurden. Also es war eine sehr langsame Auffahrtszeit, aber man muss halt auch sagen, wenn du vorher so zwei Monster wie Madeleine und Croix de Fer drin hast, dann ist es natürlich überhaupt gar nicht vergleichbar mit der Etappe 97 beispielsweise, als Pantani den Rekord aufgestellt hat, wo es vorher, glaube ich, gar keinen großen Berg gab.
Ja, ja, klar. Also ich finde so eh, Wetter ist unterschiedlich, Temperaturen, Zuschauer, dafür sind die Zuschauer heute einfach ein viel schlimmerer oder negativerer Einfluss, als sie früher waren und solche Sachen. Also es gibt, abgesehen von den offenkundigen Unterschieden, wird heute auch anders gefahren. Aber das wollte ich nur, ne, also damals sind Sprinter nicht in der großen Anzahl, außer sie hießen Cipollini und wollten ans Meer ausgestiegen wie heute. Diesmal finde ich es auch extrem, also eine hohe Anzahl. Aber ich glaube, nur zwei oder drei sind heute aus der Karenzzeit überhaupt rausgeflogen, was ja dann auch ganz gut ist.
Ja, die sind halt alle vorher mehr oder weniger ausgestiegen, weil sie gesehen haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt noch lange eine Verfolgungsjagd anzuzetteln. Also ich glaube, Grustev und Taramé sind heute noch aus der Karenzzeit geflogen.
Ja, machen wir noch ganz schnell kurz am Ende die Übersicht über die nächsten Etappen, auch wenn wir das schon so ein bisschen angedeutet haben. Wie es jetzt weitergeht, morgen wäre eigentlich die Etappe für die Sprinter gewesen, die es dann noch gegeben hätte, so im Alpen, nach den Alpen.
Ja, es kann auch sein, dass da eine Fluchtgruppe durchkommt, weil es stellt sich jetzt auch die Frage, welches Team hat dann Interesse, so eine Ausreißergruppe zurückzuholen überhaupt noch?
Naja, also
Bora, UAE und vielleicht FDG.
Track mit Degenkolb ist mit Sicherheit, er ist gut in Form, ja, also er hat sich Selbstbewusstsein geholt in Roubaix und er wird wahrscheinlich sich sagen, so einfach komme ich nicht mehr an eine Sprintankunft, möglicherweise an den Sieg. Ne? Ich weiß jetzt, ich habe den letzten Kilometer mir noch nicht angeguckt von der Etappe morgen, ne? Aber wenn es dazu kommt, dass am Ende jetzt vielleicht nicht alles bergab noch geht, sondern zumindest ein klein bisschen der letzte Kilometer profiliert wäre, könnte es ja auch interessant sein.
Auf jeden Fall, ja.
Und dann, das wäre die Etappe morgen nach Valence und am Samstag dann geht es wieder hügelig durch die Gegend.
Genau, da geht es durch das Zentralmassiv 188 Kilometer nach Mont. Mont, diese klassische Ankunft auf dem Flugfeld mit dieser steilen Schlussrampe, 3 Kilometer a 10,2% im Durchschnitt. Also da glaube ich sogar, prophezei ich jetzt einfach mal, lehne ich mich aus dem Fenster, wird es größere Abstände geben als heute.
Zwischen den Favoriten auch?
Genau. Weil es halt einfach, du musst 10 oder 15 Minuten den Motor am Anschlag drehen und das können halt nur ganz, ganz wenige.
Wen siehst du dann da vorne? Also vorausgesetzt jetzt, sie werden nicht durch Müdigkeit im Sinne von Dumoulin. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie immer noch fit genug sind.
Prinzipiell Alejandro Valverde natürlich, der solche Rampen sehr, sehr gut hochkommt, wäre auch was für Alaphilippe. Aber bei den Favoriten nehmen wir die jetzt mal nur so zusammen, die jetzt noch vorne im Klassement sind. Glaube ich schon, dass das eher so am Tom Dumoulin sehr, sehr, sehr gut liegt. Froome kann es auch einigermaßen. Wen ich da jetzt... Ich könnte mir schon vorstellen, dass Thomas an dem Tag ein bisschen Zeit einbüßt.
Okay. Wäre dann auch eine elegante Art und Weise, das Problem intern zu lösen. Um sozusagen, Thomas, fahr du heute nur mit 90%. Alle denken eh, dass Froome besser ist. Dann regeln wir das so. Wäre auch eine Möglichkeit. Und dann am Sonntag, den Tag vom Ruhetag, geht es nach Carcassonne. Auch ganz klassische Ankunft. Weiß nicht, wie oft die schon gefahren wurde. Wo auch am Ruhetag dann verweilt wird sozusagen. komischerweise, irgendwie klappt das, ah ja, Etappenprofil, wird ein Drittkategorie, zweite Kategorie Berg zwischendurch, dann einmal erste Kategorie der Pic du Nord, aber das sind jetzt auch keine, ich sag mal im Vergleich zu dem, was sich in den letzten Tagen geboten hat, wird es da keine Gemetzel geben. Vor allen Dingen von dem Pic du Nord runter ins Ziel sind es dann ja nochmal gut, war 30 Kilometer wahrscheinlich, ne, schätze ich mal grob.
Ja, 41,5.
Ach, noch mehr. Okay, also da wird es dann nichts.
Davon aber gut, ja, 20 Kilometer Abfahrt.
Ja, da wird dann wieder alles zusammen, oder kann ich mir gut vorstellen, dass zusammenläuft, glaube ich nicht, dass es dann...
Na, das ist halt diese beiden Etappen, Mont und jetzt die nach Carcassonne, das sind halt so zwei typische Fallen eigentlich. Also, da haben wir im letzten Jahr ja auch gesehen, da diese Etappe durchs Zentralmassiv, als Froome da wirklich massive Probleme hatte und Uran und Bardet, wenn die ein bisschen couragierter gewesen wären, hätten sie ihn da wirklich aus den Schuhen fahren können. Also da kann es schon die eine oder andere Überraschung geben. Zumal die Straßen im Zentralmassiv sind ja mit diesem ganz, ganz rauen Straßenbelag, da rollt es halt auch extrem schlecht. Und du siehst ja, es geht eigentlich auf der Etappe im Prinzip den ganzen Tag nur rauf und runter. Mhm. Von daher glaube ich da auch nicht, dass da irgendwie einen Sprinter, selbst nicht Peter Sagan, ganz vorne ankommt.
Ich glaube aber dann eher, dass es bei der Etappe am Samstag zu Problemen gibt, weil das ist noch so, ich finde die insgesamt, sind die ganzen Anstiege, die sich da darstellen, sehr, sehr kleine Sachen, auch so unrhythmisch. Ich glaube, es wird am Samstag schwieriger sein, einen Rhythmus zu finden in den Anstiegen. Deswegen denke ich eher, dass wenn ich jetzt einer der Herausforderer wäre, würde ich mir, glaube ich, eher den Samstag anschreiben als den Sonntag. Aber
ja, vor allem das letzte Drittel dann.
Genau. Aber naja, warten wir mal ab. Das ist ja das Schöne, dass wir da völlig ergebnisoffen rangehen können und uns freuen. Gell? Ja, dann bleibt es jetzt noch uns zu bedanken, euch eine schöne Resttour zu wünschen. Sonst haben wir alles, oder?
Ja, ich denke schon, dass wir jetzt die wesentlichen Punkte irgendwo angesprochen haben. Aber was natürlich jetzt noch ganz spannend zu sehen ist, also was ich jetzt gerade nochmal gesehen habe, seit heute hat sich halt auch die Quote auf einen Tour de France-Sieg von Chris Froome ja auch so ziemlich verschlechtert. Also mittlerweile ist es 1,9 zu 2,25 gegenüber Thomas.
Gibt es eigentlich eine Seite, die so etwas im Längsprofil zeigt? Also was das nicht so eine Entwicklung, ne, das ist ja...
Ach so, eine Progression der Wettquoten.
Ja, das wäre eigentlich ganz cool, ne?
Ja.
Weiß ich nicht.
Also ich wüsste nicht, dass es sowas gibt.
Dass man sozusagen die ersten, ich sag mal, die 10 von, ne, also jeder weiß, was ich meine. Ich muss es jetzt nicht erklären. Ne, das wäre eigentlich mal ganz interessant, wie sich das in so einer Balkengrafik ändern würde. Vielleicht kennt ja ein Hörer irgendwie so etwas oder gibt es einen anderen Hörer, der sowas bauen kann? Das müsste ja so ein... Kann nicht schwer sein. Man muss ja nur oder die Disziplin haben, jeden Tag ist eine Excel-Tabelle einzutragen, die dann hinterher gezeigt wird. Ja, wir werden mal schauen, wann wir das nächste Mal senden. Das ist noch nicht ganz hundertprozentig klar, da ich am nächsten Montag, am Ruhetag, nicht kann wegen einer Aufzeichnung und du noch nicht weißt, ob du am Sonntag kannst. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir zeitnah uns wieder melden. Weil bis jetzt finde ich den Rhythmus auch genauso wie beim Giro. Ne? Wir haben einen ähnlichen Rhythmus und das finde ich passt ganz gut und bis dato hatten wir auch immer Glück, dass wir es in unsere privaten Leben einbauen können. Gucken wir mal, ob wir das jetzt in der letzten Woche auch hinkriegen. Okay, dann verbleibt es nur zu Danke sagen. Lieber Thomas.
Ja, ich danke.
Was haben wir heute? Ich habe diese Woche Urlaub, deswegen bin ich so ein bisschen durcheinander mit den Wochentagen. Heute ist Donnerstag, genau. Euch noch eine schöne Restwoche, bald ein schönes Wochenende und habt ganz viel Spaß beim Tourschauen, denn wenn es so weitergeht wie die letzten 2 Tage, dann wird es eine tolle Tour noch. So ist es. Tschüss.
Tschüss.